mehr. Und dann verlierst du halt am Ende auch das Spiel 16-46, obwohl du vorher denkst, wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns gebracht und wir könnten da zumindest mit 10 Toren Unterschied nur rausgehen und dann nicht mit 30.
Blaubeer Klippe gewinnt gegen Buxtehude zum dritten Mal in der Saison.
Ihre Karriere liest sich ja wirklich wie ein Märchen. 147 Nationalmannschaftsspiele für Deutschland. Deutsche Meisterin 91, 92, 94, 95, 96. Ich lese das nicht ab.
Und es wird ziemlich sicher auch bis zum letzten Spieltag ziemlich, ziemlich spannend bleiben. Moin! wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich an diesem sonnigen Sonntagnachmittag, Sonntagmittag, zur dritten Folge unseres Podcasts, Hart und Herzlich, plus die Zusatzfolge natürlich. Heute besonders das Spiel Dortmund gegen Mainz und an meiner Seite, selbstverständlich, wie die anderen mal auch, in meinem Backup, mein Sidekick, Florian.
Es wird nicht witziger, wenn ich die ersten zwei Male den Witz gebracht habe und du den jetzt beim dritten Mal machst. Ja, wir reden heute über das Spiel Mainz 05 Borussia Dortmund. Wir reden über die Nationalmannschaft. Da gibt es so viele witzige und gute Sachen zu erzählen. Und wir reden natürlich auch über die anderen Spiele, über die anderen Dinge, die so in den letzten zwei, drei Wochen geschehen sind. Und vor allem reden wir auch nochmal über unseren zweiten Lieblingsverein, über Buchholz-Rosengarten. Also hört zu, bleibt dran. Und habt Spaß dabei.
So, wir sind zurück in meinem doch so unaufgeräumten Zimmer. Ich habe noch keine Zeit, ich hatte eigentlich schon Zeit, aber irgendwie habe ich es noch nicht aufgeräumt.
Du hast es nicht getan, ja.
Ja,
zu viel mit Handball beschäftigt. Es war ja auch wirklich lange, man muss ja auch ganz klar sagen, die letzte Podcast-Folge ist jetzt, glaube ich, 2,5 Wochen her, 3 Wochen her. Es war zwischendrin, war ja Länderpause. Ich dachte zwischendrin eigentlich, dass die Frauen noch eine Olympia-Quali spielen, weil die Herren haben ja Olympia-Quali gespielt und dann bin ich fest davon ausgegangen und habe auch die Information bekommen, dass die Frauen auch noch Olympia-Quali spielen. Und dann habe ich mit Dominik Klein geschrieben, die meisten von Ihnen kennen ihn sicherlich, und dann meinte ich so, ja, wir machen jetzt auch noch eine Zusatzfolge über die Olympia-Quali. Also, was eine Olympia-Quali? Und ich so, ah ja, die Olympia-Quali der Frauen, die jetzt am Wochenende stattfindet. Ja, und er so, was? Ja, aber im Endeffekt war dann auch keine Olympia-Quali, aber dafür war ein Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft und zwar
Bentheim,
in Bentheim,
oder? Genau. Ja. Ach, ganz kurz am Anfang auch noch von der Stelle. Herzlichen Glückwunsch an jemand, der unseren Podcast ganz sicher nicht hört. Pascal Hens, Zweiter geworden beim großen Promi-Backen.
Ja, boah.
Ich habe es nicht geschaut.
Ich schon.
Aber der ist ja ganz schön gut, was sowas betrifft. Der hat ja jetzt auch bei Let's Dance letztes Jahr irgendwie sogar gewonnen.
Ja.
Es läuft ja zurzeit auch. Aber ohne irgendwie, doch mit sportlicher Begleitung wieder, diesmal so ein Boxer dabei.
Ohne handballerische Beteiligung.
Ohne handballerische Beteiligung. Dafür macht er jetzt mitgemacht bei das große Promi-Backen. Und nächstes Mal dann irgendwie bei The Mask Singer oder sowas.
Fall. Ich glaube, ich kann ihn nicht so gut einschätzen, aber ich glaube, er kann auf jeden Fall nicht singen. Aber genau, dann kommen wir direkt mal zum ersten Punkt und zwar der Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft in Bensheim. Es war ja von vornherein klar, dass das anders wird, denn es haben ja schon vor wenigen Wochen, ich meine, es war im Februar, unter anderem Kim Neitzin-Aficius bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen werden. Dann war auch schon klar, Dina Eckerle wird nicht dabei sein, zumindest nicht beim Lehrgang. Und dann mussten ja irgendwie trotzdem noch genug Spielerinnen zusammenkommen, um so einen Lehrgang und so einen Lehrgang durchzuführen. Am Ende wurden es dann 19 Spielerinnen mit vielen jungen und mit vielen neuen Gesichtern, die aber insgesamt wohl alle sehr gut zusammen funktioniert haben, haben sich eine Woche in Bensheim die Mühe gemacht, mit diversen Corona-Tests und mit Einhaltung aller Quarantänemaßnahmen und wirklich wie in so einer Art Bottle, was ja bei der Männer...
Bottle?
Bottle, ja.
Ach, Bottle.
Warum hast du das so verstanden?
Bottle.
Wieso in der Botte? Was soll eine Botte sein?
Ich habe ja keine Ahnung, deswegen habe ich mich gefragt.
Ach so, nee. Aber trotzdem hat es im Endeffekt gut funktioniert. Gab ein sehr positives Feedback von Heck Kröner, dass das alle nach vorne gebracht hat. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtige, da haben wir ja jetzt auch schon 2-3 Mal drüber geredet, dass es die jungen Spieler geschafft haben, sich jetzt schon weiter zu integrieren. Unser Geheimfavorit war da ja Annika Hampel. Dass die eventuell auch demnächst mal bei so einem Lehrgang mitmachen kann, aber ich glaube, sie ist dann doch noch.
Ich glaube, das hat noch 1 oder 2 Jahre Zeit.
Ja. Auf jeden Fall. Annika Hampel ist auch ganz witzig, hat ja jetzt schon bei uns im Podcast für Furore gesorgt.
Na, wir haben eher für Furore gesorgt.
Ja, aber auch nur, wenn man es missverstanden hat. Aber
ja, ist ja egal, wir haben ja da eine
Zusatzfolge gemacht.
Das ist ja auch alles geklärt.
Trotzdem vielen Dank an der Stelle für die zahlreiche Rückmeldung, die wir bekommen haben, auch zur letzten Folge. Das freut uns sehr, dass der Podcast weitgehend so gut ankommt und dass wir da auch so viel konstruktive Rückmeldungen bekommen. Wenn ihr euch da auf dem Laufenden halten wollt und wenn ihr uns mit Rückmeldungen ausstatten wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei, harz.herzlich. Da sind wir ganz normal aktiv. Aber jetzt weiter im Text zum Lehrgang der Damen. Henk Kröner hellauf begeistert, wir hellauf begeistert und der Abschluss mehr oder weniger der, dieses Lehrgangs waren ja dann die Losungen für die WM-Playoffs.
Ja.
Und was sagst du? Also ich glaube, man hätte ja nicht unbedingt bessere Karten, aber man hätte es deutlich schwerer haben können mit Portugal, die ja international absolut, naja, was soll man sagen, keine Erfahrung ist falsch, aber die international in den letzten Jahren wirklich überhaupt nicht in Erscheinung getreten sind.
Ja, also Portugal ist ja bei den Männern nicht schlecht, bei den Frauen, bei den Damen sind sie ein bisschen unauffällig. Es gab auch Deutschland gegen Portugal, haben noch gar nicht so oft gegeneinander gespielt, das letzte Spiel in 2004. Ja, also okay, das kannst du ja eigentlich überhaupt nicht mehr richtig vergleichen. Der Handball da war noch ein komplett anderer. Die Mannschaften
waren... Hat man damals noch mit Füßen gespielt?
Die Mannschaften waren ja auch damals noch komplett andere. Dennoch hat die Mannschaft von Henk Kröner auf alle Fälle gute Chancen bei den beiden Spielen, sich für die WM zu qualifizieren in Spanien.
Ja,
jetzt Ende Chancen des Jahres.
Untertrieben. Also ich, das ist natürlich, man will da jetzt die Anforderungen nicht zu hoch schrauben, aber sie müssen es schaffen. Sie müssen ja eh aktuell so ein bisschen den Umschwung hinbekommen in der Nationalmannschaft mit neuen Spielerinnen, mit neuen Teams, neuen Trainer und vor allem auch einfach so ein bisschen die Leistungen der letzten EM und WMs und so bisschen aufarbeiten und jetzt endlich mal wieder was reißen. Das wäre schon geil und gegen Portugal muss man da auf jeden Fall gewinnen, beide Male. Trotzdem ist es vollkommen, das verstehe ich beispielsweise nicht, unverständlich, warum man 2 Playoffs spielt in beiden Ländern.
Ja, also dass man ein Corona, Playoff,
ja genau, während Corona, genau, dass man ein Playoff, das erste in Portugal, ich meine, sie spielen das erste in Portugal.
Nee, das erste ist in Deutschland.
Und dann in Portugal. Und
dann in Portugal, ja.
Sicher? Ich meine, es wäre andersrum. Ich meine, das erste Spiel müssten sie nach Portugal reisen und beim zweiten Spiel würden sie dann in Deutschland spielen.
Ja, innerhalb kurzer Zeit.
So rum, ja. Innerhalb kurzer Zeit, was meiner Meinung nach vollkommen unverständlich ist.
Ja, 3-4 Tage sind dazwischen ungefähr. Also das ist, ja, naja. Aber du hast schon gesagt, Deutschland ist jetzt in den letzten Jahren oder so die nicht so richtig gut aus den Potten gekommen. Einmal Platz 7 bei der WM. Und einmal am Platz 6 bei der EM 2016, das ist jetzt nicht das Beste.
Naja, es ist okay, aber es ist vor allem auch schon wieder 5 Jahre her. Und dann bei der letzten EM in Dänemark, 2020, haben sie ja auch wirklich in der Hauptrunde nicht gerade fehlgerissen. Die Spiele waren zwar immer knapp, sind dann trotzdem direkt ausgeschieden nach der Vorrunde. Und da wäre es natürlich schon echt cool, wenn dann jetzt bei der WM bei 2021... was am, ja genau, 2021 jetzt im Dezember, was Cooles bei rumkommt. Und dafür müssen sie halt erstmal die Spiele gegen Portugal gewinnen, die Quali gewinnen. Und ich gehe fest davon aus, dass sie das auch schaffen werden, trotz eben solcher Verluste wie jetzt beispielsweise Kim Knights und Aficius. Ich meine, der Kader ist stark, der Kader ist jung, das können sie auf jeden Fall reißen.
Ja. Wollen wir dann mal zum Mainz kommen? Mainz gegen Dortmund, generell zur Liga, jetzt zum Spieltag. Ich muss direkt sagen, ich durfte ja nicht mitkommentieren.
Ja,
wir durften wieder nur alleine kommentieren.
Ja.
Das erste Mal wieder seit
einem halben Jahr
oder so zu zweit. Dortmund ist aber mit so einem großen Kader angereist, dass die Maximalzahl von, ich glaube, 50 oder 52, 55 Leute in der Halle überschritten wäre, wenn ich auch noch kommentiert hätte. Deswegen
mussten wir da alleine. Also es bedeutet nicht natürlich nicht, dass ich immer der erste Kommentator bin und Felix nur dann darf, wenn die Anzahl an Leuten erlaubt ist. Wobei das natürlich verständlich wäre.
Ja.
Aber wir wechseln uns da weitestgehend ab.
Ja, ja. Und deswegen musste ich es halt von zu Hause aus schauen. Und es hat ja mal überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben wirklich...
Es war aber auch nicht so schön anzusehen,
ja,
oder?
Aber wir haben wirklich ein so beschissenes Internet, dass
so,
die erste Hälfte habe ich gut schauen können und die zweite Hälfte immer so zum Teil. Ich glaube, die letzten 10 Minuten und zwischendrin immer mal so 2, 3 Ausschnitte. Da einmal zum Beispiel ging es dann wieder, da hast du gerade irgendwie gesagt, der mit 44-0 Punkten auf dem Weg zur Meisterschaft, da dachte ich mir, es geht gerade nicht um die Dynamites.
Es geht gerade nicht um Mainz.
Und dann ging es schon wieder nicht. Und dann habe ich einmal reingeschaltet. Und da habe ich dann gesehen, es liegt schon wieder einer auf dem Boden.
Das war wirklich, wir könnten jetzt, ich weiß nicht, wie lange Sie zu Hause vor den Hörgeräten Zeit haben. Wir könnten allein über dieses Spiel 60 Minuten philosophieren. Und es war absoluter Schockmoment. Denise Großheim, schauen Sie sich gerne im Real Life an auf Sport Deutschland. In der Luft, aber sie können sich sicherlich auch... Warum sage ich eigentlich sie?
Oder ich filme es jetzt kurz, wie Florian da steht, weil danach könnt ihr auch sehen, wie sich jemand verletzt.
Nee, achso, ja, ich stehe auf einem Stuhl.
Cajon.
Oder auf einem Cajon, ja. Ich weiß jetzt nicht, das ist so eine Trommel, da stehe ich drauf, weil ich mag das nicht zu reden und zu sitzen. Ich war auch beim Kommentieren, ich stehe meistens auf dem Tisch. Aber genau, Denise Großheim in der Luft, geschubst an der Brust voll nach hinten geschubst, und direkt auf den Rücken geknallt. Alter, du siehst das und
zuckst zusammen.
Komplett, weil es halt wirklich so gefährlich ist. Ich meine, bei Lisa Burkholder ist es vor 3 Wochen auch passiert, die übrigens, ich konnte mich gestern mit ihr unterhalten, wirklich einen scheiß Bandscheibenvorfall hat, Alter.
Hat sie echt?
Ja. Und wie lange das jetzt dauert, ist vollkommen uneinschätzbar, weil sie immer sagt, sie muss da von Woche zu Woche schauen. Und dann sah es gestern so aus, als ob bei Denise Großheim auch direkt sowas Schlimmes war. Lass dir schrecken.
Danke. Aber kommt so ein Bandscheibenvorfall, ich bin ja jetzt kein Mediziner, kommt der von so einem ruckartigen Moment? Ich dachte so, es entwickelt sich.
Ich glaube, das kann sowohl als auch passieren. In dem Fall ist es wirklich durch sowas Ruckartiges passiert und bei Denise Großheim war es dann wohl aber doch im Endeffekt nicht ganz so schlimm und es ging dann wieder. Hat dem Spiel trotz dessen, dass es dann ging, nichts Positives mehr zugeben können oder gebracht, weil wir können auch gleich mal auf die unterschiedlichen Philosophien der Vereine eingehen, aber gestern, das war ja auch Handball aus 2 voll unterschiedlichen Welten. 16-46, das Endresultat.
Also ja, bevor wir gleich mal das Spiel, würde ich sagen, so ein bisschen von vorne nach hinten durchgehen. Es stimmt. Also, aber man muss halt auch natürlich sehen, wie der Kader aufgestellt war. Also beim Dynamites jetzt... ohne Elisa Burkholder, ohne Nathalie Adeberg.
Ohne Steff Güter, die noch überhaupt nicht richtig zum Zug kam.
Ohne Mikia Lides.
Dann ohne Großheim.
Ohne Großheim. Es ist...
Ohne Christian Schäfer im Tor.
Es ist dezimiert. Obwohl Ellen Janssen teilweise... Das habe ich auch gesehen teilweise.
Teilweise, ja.
Zum Beispiel eine krasse Parade vom 7 Meter, wo sie sich ins Spagat gefläzt hat.
Punktuell war es ja auch gut, aber wenn man das sagen kann, ja, der Kader ist dezimiert. Keine Frage, der Kader ist richtig ausgebeutet. Und da muss man, das hat Florian Bauer vorher so schön im Interview mit der AZ gesagt, übelst in die Trickkiste greifen und es hat halt nicht funktioniert. Manchmal geht es halt einfach nach hinten los, nur Dortmund kommt aus dem Nationalmannschaftslehrgang mit einem Kader von 17 Spielerinnen insgesamt alle gesund. Das musst du dir mal vorstellen. Von 17 Spielerinnen sind 9 Spielerinnen in Nationalmannschaften. Mhm. Was ist das denn bitte für eine internationale Erfahrung? Und davon dann 9 in der niederländischen Nationalmannschaft oder 8? Acht in der niederländischen Nationalmannschaft. Es ist halt einfach abnormal. Da musst du halt auch erstmal gegenhalten können. Und in der AZ gab es dann vor dem Spiel, das wurde wirklich groß aufgearbeitet, in der Zeitung, der Allgemeinen Zeitung, so einen riesengroßen Artikel. Ich habe den sogar hier. Kann man eigentlich mal so durchlesen und nur die Überschrift, warum Mainz 05 nicht Borussia Dortmund ist und sich das im Frauenhandball noch deutlicher niederschlägt als im Fußball.
Ja,
und dann wird direkt schon über das Etat geredet.
Ja. Das also gut, klar, Dortmund ist ein viel größerer Verein als die 05er und Dortmund hat einen riesen Vorteil, dass sie einen sehr handballengagierten Vorstand haben, beziehungsweise Vorsitzenden haben.
Ja, aber das heißt generell, der Vereinspräsident Reinhard Huberl ist halt einfach ein riesiger Handballfan.
Und dementsprechend kommt halt allein der Etatunterschied. Der Etatunterschied?
Der Unterschied.
Der Unterschied, ja.
Der Unterschied des Etats zustande. So. Wir dürfen, das ist immer ganz witzig, während wir kommentieren, da werden wir immer, sobald wir das machen, kommt danach irgendjemand angerannt, irgendjemand von irgendeiner öffentlichen Stelle. Ah, sag lieber nichts über Zahlen, sag nichts über Zahlen.
Ja.
Und auch, oder sagt nichts über Schiedsrichter, macht das lieber nicht.
Hier können wir es.
Wir im Podcast.
Grotten schlecht gepfiffen.
Nein, sie haben gut gepfiffen und da fließen die Millionen. Nein, nämlich nicht. In der Zeitung stand es ja auch und wir können hier im Podcast über Zahlen reden. Mainz kriegt gerade so mit Mühen, wenn der Managerin Eva Federhin so ein bisschen noch nachhakt beim Verein, eine halbe Million zusammen. Und bei Dortmund ist es mehr als das Vierfache.
Ja.
Ja, und da kannst du dann halt auch so einen riesen internationalen, eine riesen internationale Truppe aufbauen.
Die Dynamites mussten, wann war das? 2018, 2019 sind sie ja aufgestiegen.
Ja.
Und da sind gleichzeitig die Tischtennis-Abteilung ist auch aufgestiegen.
Auch in der ersten
Liga. Und dann musste entschieden werden, ob jetzt entweder die Tischtennis-Leute bei Mainz erste Liga spielen dürfen oder die Handballerin.
Ja.
Bei Dortmund, gut, einmal habe ich gelesen, war das auch so, aber das ist schon Jahre her.
Ja.
Da ist überhaupt keine Überlegung. Ich glaube, wer da erste Liga spielen kann,
ja,
spielt auch erste Liga.
Einfach beide, ja, es ja. Geht halt auch einfach. Und ja, Eda Federin hat ja so ein bisschen, Managerin von Mainz 05, hat er so ein bisschen, ja, was heißt spöttisch über Mainz 05 gesagt? Sie hat einfach geschrieben, Zitat, natürlich wollen und dürfen wir uns mit dem BVB nicht vergleichen, aber ein bisschen neidisch gucken wir schon nach Dortmund. Und da werden halt die, ja, damit spielt sie halt auf diese riesengroßen Unterschiede an, die einfach auch so ein bisschen vom Verein ausgehen. Bei Dortmund kommt so viel Unterstützung vom Hauptverein, die machen so viel dafür, auch in der Presse, auch in der Öffentlichkeit, da wird so viel für getan und ich meine, in Mainz wissen vermutlich nicht mehr die Hälfte aller Einwohner, dass eine Frauenhandball-Bundesliga-Mannschaft unter ihnen weilt. Und dann wird die Truppe einfach auch unterschiedlich, dann wird die auch unterschiedlich aufgebaut. Das sind ja auch jetzt schon wieder zig Neuzugänge für die nächste Saison bekannt gegeben. Immer mehr internationale Erfahrungen.
Du meinst jetzt bei Dortmund?
Bei Dortmund.
Bei Mainz sind immer mehr Abgänge.
Bei Mainz immer mehr Abgänge, aber auch bei Dortmund. Dortmund muss auch so viele Abgänge verzeichnen. Trotzdem kommen da immer mehr internationale Spielerinnen und die Truppe wird immer, immer besser. Und das hat man gestern dann halt eben gesehen, dass die einfach Handball spielen wie aus einer anderen Welt. Und das ging los. Ich habe mich vorher mit Pressesprecher Norbert Roth unterhalten können vom 1:5. Der hat dann gesagt, es gibt vermutlich eine Möglichkeit, in der wir unentschieden halten können.
Das 0-0.
Vorm Anpfiff, ja genau. Das ist das 0-0. Und es ging dann los und dann zack, bumm, führt Dortmund erstmal 5-2.
Ja, das ging schnell, ja.
Ja.
Also es ging ja auch konsequent von Anfang an ziemlich viel mit Gegenkontern. Mit Gegenstößen.
Ja.
Gegenkonter, ich glaube, das Wort gibt es nicht.
Gegenstöße. Ich glaube, Gegenkonter ist dann der Konter des Konters.
Ja,
also wenn du
einen
Konter hast und dann den Ball vom Konter abfängst und läufst du dann einen Konter.
Ja, also es ging halt viel mit Gegenstößen los und mit einem unüblichen Rückraum bei Mainz, halt eben mit Denise Großheim zum Beispiel auf Rückraum links. Und ja, so hat sich das dann halt irgendwie in der ersten Halbzeit ziemlich schnell recht eindeutig werden lassen.
Ja, wenn du halt auch 23 Tore, was Dortmund halt in der ersten Halbzeit gemacht hat. Sag mal, sie haben wirklich in beiden Halbzeiten 23 Tore geworfen. Sie haben in der ersten 23 und auch in der zweiten 23 geworfen, ja.
Konsequent
durchgespielt. Und ich habe beim Kommentieren, es wird so schwer irgendwann, weil du immer das Gleiche sagen kannst.
Ja.
Du weißt ja nicht mehr, was du sagen sollst, wenn du 46 Tore siehst und davon 45 Mal wie irgendwie Kelly Vohlebrecht über außen den Konter rennt. Unfassbar schnelle Spielerin und wirklich absolut kein Vorwurf an Sophie Hartstock, die da ihre Gegenspielerin war. Die ist vielleicht nicht langsamer, aber Kelly Vohlebrecht rennt halt einfach 10 Sekunden früher los.
Ja.
Und dann hat sie wirklich tausende Male den Pass von Isabel Roch, es waren ja bei Dortmund alle drei Torhüterinnen mal drin, von Rinka Tjundman, Yara ten Holte, die ich am Anfang fälschlicherweise falsch benannt habe beim Kommentieren. Die Pässe kommen dann auch noch Millimeter genau an.
Mhm.
Und dann läufst du halt immer wieder die gleiche Aktion. Mainz, Angriff, kriegt es nicht hin, irgendwie durchzustoßen. Da fehlen dann auch so in einer gewissen Art und Weise mal die Ideen, einfach weil halt der Rückraum
naja, gut,
so zusammen... Warte, lass mich auslaufen,
ey. Ja.
Weil der Rückraum halt insgesamt so in dieser Konstellation einfach unerfahren ist. Da war dann zu viele Fehler, Ideenreichtum hat gefehlt. Jedes Mal der Arm gehoben von den Lierbrüdern. Von
das
den
ist
unparteiischen
aber nicht schlecht prinzipiell, wenn du...
Ja, aber wenn du da nicht durchkommst, dann hast du dich nämlich vollkommen unter Druck setzen lassen. Jedes Mal wird der Arm gehoben, du hast keine Lücke gefunden, Fehler, Schneller Pass über außen, Kelly Fode prägt Konter und wirft da Nina Kolunzic und Ellen Jansen einen Ball um die Ohren bis zum Gehnichtmehr und dann verlierst du halt am Ende auch das Spiel 16-46, obwohl du vorher denkst, wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns gebracht und wir könnten da zumindest mit 10 Toren Unterschied nur rausgehen und dann nicht mit 30.
Das ist, glaube ich, der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich.
Zumindest von Dortmund.
Zumindest ja. von Dortmund. Also, das kommt ja nicht alle Tage vor.
Ja.
So ein Sieg. Ja. Ja, ist krass. Es gibt trotzdem, ich habe ja, wie gesagt, nur einen Teil gesehen. Ein paar schöne Aktionen habe ich geschaut. Einmal ein richtig schöner Pass von Annika Hampel auf Dorsch.
Das hat
über die Hälfte des Spielfelds.
Hat auch 3-4 Mal funktioniert, an den Kreis zu spielen.
Ja. Und sonst aber auch viel Schönes von Dortmund. Aber Dortmund hat jetzt nicht außergewöhnlich gespielt für ihre Verhältnisse. Also ich fand, sie haben ganz normal gespielt, wie sie es halt schon die komplette Saison machen.
Ja, das wirkt dann gar nicht mehr außergewöhnlich. Ja. Aber im Vergleich, wenn du es halt siehst, dann mit der zweiten Tabellenhälfte, mit allen Vereinen aus der zweiten Tabellenhälfte, dann ist das schon außergewöhnlicher Handball. Es ist halt für Dortmund schon nahezu normal.
Ja.
Aber trotzdem ist es war schon auch wirklich sehr konsequent. Man sagt im Handball ganz gerne, wenn es mehr als 30 Tore sind, du kennst es auch, ich muss schon oft genug einen Kasten mitbringen, wenn man das 30. Tor wirft. Und dann ist das schon viel. Und wenn du dann nochmal 16 Tore mehr wirfst, das heißt, so viele Tore wie Mainz insgesamt nur geworfen hat, dann ist das schon wirklich einfach Handball wie aus einer anderen Welt.
Ja.
Man kann es nicht anders sagen.
So, jetzt erstmal genug geredet über Mainz-Dortmund, über Mainz-Dortmund.
Kannst du nicht mehr anhören.
Na, kommen wir mal zu den anderen Spielen, die bis jetzt schon stattgefunden haben und heute auch noch stattfinden werden.
Ja.
Einmal Buxtehude gegen Plomberg-Lippe. Plomberg-Lippe gewinnt gegen Buxtehude zum dritten Mal in der Saison. Also Hinspiel, Rückspiel und DHB-Pokal-Viertelfinale. Und das Krasse daran ist, dass das die erste Niederlage daheim vom Buxtehude ist seit September 2020.
Müsste September sein. Sie haben ja auch wirklich überragend gespielt in den letzten, zumindest immer wieder in den Heimspielen. Hatten ja auch immer mal wieder so punktuelle Aussetzer, aber an sich, trotz dessen, dass sie nur auf dem 9. Platz sind.
Ja, das ist die Folge. Hätten sie gewonnen, wären sie vermutlich auf dem 8. gekommen. Und Plomberg-Lippe bleibt halt auf Platz 3. Und die sichern sich das so ein bisschen von, weil Neckarsulm und der THC und Metzingen, die klopfen ja die ganze Zeit schon an die Hintertür. Und Plomberg-Lippe will ja unbedingt EHF spielen nächste Saison.
Was sie ja auch
zurzeit können. Und dementsprechend war das doch recht wichtig für Plomberg-Lippe, jetzt das Spiel zu gewinnen.
Metzingen aber, und das ist halt eben das Ding, spielt heute Mittag noch gegen Buchholz-Rosengarten.
Buchholz!
Buchholz direkt vor Mainz, aber eigentlich nicht mehr einzuholen für FSV. Geht eigentlich nicht mehr. Ich meine, wie willst du 5 Punkte noch holen in wenigen Spieltagen gegen nicht leichte Gegner?
Ja.
Es wird ja kein Spiel leicht.
Es sind noch 6 Spiele noch für die Dynamites.
6? Ja. Waren es nicht? Ich dachte, 6 haut eher hin. Ja, genau. Trotzdem, daraus 5 Punkte zu holen, da musst du halt dann schon wirklich durch die Decke gehen und dann bist du trotzdem noch auf dem direkten Abstiegsplatz, weil frisch auf Göppingen ja schon 10 Punkte hat. Das heißt, du musst eigentlich mindestens 11 Punkte holen, um da nicht abzusteigen.
Ja.
Und Buchholz-Rosengarten tritt dann, um da jetzt wieder das Ende des Satzes zu finden, gegen Metzingen heute Mittag an. Und wenn Metzingen da nämlich gewinnt.
Oh Gott, es ist so kalt hier drin. Ich muss mich gerade strecken.
Ja. Das letzte Mal hast du
deine Bullenhitze gehabt.
Ja, wirklich eine Bullenhitze.
Da hast du die Hitze. Das sagt man so bei uns.
Er hat die Hitze. Musst jetzt dein Zimmer mal ein bisschen mehr
in Ordnung halten.
Nein, aber wenn Metzingen nämlich jetzt heute gewinnt und dann die 2 Punkte holt, haben sie nämlich schon 34 Punkte und schieben sich damit vom 6. einfach mal auf den 4. Tabellenplatz und sind dann direkt wieder hinter Blomberg-Lippe.
Mhm.
Also abgesehen von Dortmund, die vermutlich im April ungeschlagen Meister werden, auch wenn da auch noch schwierige Spiele kommen, wie beispielsweise Lippe und
Bietigheim. Das sind die nächsten beiden.
Und THC ist, glaube ich. Nee, Bietigheim
und Blomberg-Lippe.
Genau. Warum sagst du eigentlich mehr Bietigheim?
Heißt doch Bietigheim, oder?
Ich meine, da ist ein G drin.
Oder das sagt man aber auch so bei uns halt.
Das sagt man so bei uns.
Also immer dieses IG als
Bietigheim. Ja, die 90, zwei Spiele werden, ja, die werden, die Spiele werden für Dortmund richtig schwer und dann ist Metzingen halt direkt wieder, Metzingen halt auch wieder direkt hinter den EHF-Plätzen und kann da auch noch alles gut machen. Also vorne bleibt es wirklich spannend.
Es bleibt spannend. So, jetzt haben wir auch Buchholz, Rosengarten geredet und vielleicht noch ganz kurz, da gibt es auch im Kader eine ganz interessante Entwicklung.
Ich wollte da im Laufe des Podcasts noch darauf zu sprechen kommen, aber wenn du es jetzt schon so ansprichst, es gab vor zwei Wochen, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe, so eine geile News am 10.3. Tine Lindemann gibt ihr Comeback. Für alle, die Tine Lindemann nicht kennen.
Wie ich zum Beispiel, bevor wir es gelesen haben.
Ja gut, aber wir waren auch noch deutlich jünger, als sie Handball gespielt hat. Sie ist 50. Ja. 50 und gibt bei Buchholz Rosengarten ihr Bundesliga-Comeback. Das wurde sogar von der Sportschau auf Instagram gepostet. Mhm. Das heißt, da wurde sogar Publicity richtig für gemacht. Hat 12 Jahre Pause gehabt und ersetzt die verletzte Mareike Vogel. Im letzten Spiel hat sie allerdings jetzt noch nicht gespielt. Mal schauen. Vielleicht eben heute gegen Metzingen. Ich konnte den Kader einfach noch nicht finden. Bevor wir wenn wir den aufnehmen, ist noch vor dem Spiel. Und ich konnte den Kader einfach nicht finden. Sonst hätten wir jetzt schon Bescheid geben können, ob Tine Lindemann heute spielt oder nicht. Mhm. Es wäre super witzig. Ich fände es so cool, weil ihre Karriere liest sich ja wirklich wie ein Märchen. 147 Nationalmannschaftsspiele für Deutschland, deutsche Meisterin 91, 92, 94, 95, 96, ich lese das nicht ab. DHB-Pokalsiegerin 93, 94, 95, Europapokalsiegerin 94, weiß ich alles auswendig. Dritter Platz bei der WM 97, 2000, ich kann so weitermachen.
Wie lange soll das noch gehen?
Nee, ja. Das ist jetzt fertig. Auf jeden Fall hat sie eine krasse Karriere hinter sich.
Und vielleicht das Beste, der Nicht-Abstieg wird Buchholz 08 Rosengarten
in dieser Saison. Das wäre für sie, glaube ich, wirklich auch nochmal richtig
cool. Das wäre echt nochmal cool, ja.
Ich bin super gespannt. Wir werden im nächsten Podcast, falls sie heute wirklich spielt, werden wir in der nächsten Folge
sicher mal drauf eingehen.
Auf alle Fälle.
Ja. So, nächstes Spiel. THC gegen Göppingen. Weil jetzt wird es nochmal ganz kurz interessant für die hinteren Plätze, weil nicht nur Mainz hat gespielt, sondern auch Göppingen und Ketsch, also die Kurpfalz-Bären, haben gespielt. Und Göppingen verliert gegen THC. Das war vorhersehbar. Der THC ist ja doch schon ein gutes Stück, gerade tabellarisch, besser als
Göppingen. Gutes Stück, sie sind auf dem 5. auch noch mit Potenzial auf die EHF-Plätze.
Ja, und ist der 4. Sieg in der Liga in Folge für den THC, das ist ziemlich gut. Und das Krasse an dem Spiel war, dass 4 Spielerinnen von den Ostdeutschen,
von den Östdeutschen
6-mal getroffen haben.
Ja gut, das ist natürlich krass, wirklich viel.
Aber, also das ist wirklich viel.
Da habe ich leider die Statistik jetzt nicht von Dortmund, aber bei 46 Treffern gehe ich stark davon aus, dass auch 4 Spielerinnen nahezu 6 Treffer geworfen haben.
Trotzdem, der THC bleibt trotzdem Sechster. Also nee, gar nicht wahr, Fünfter.
Metzingen kann sich aber heute noch davor schieben, dann werden sie wieder Sechster.
Genau. Und das letzte Spiel noch, Ketsch hat verloren. Also Kurpfalz-Bern haben gegen Bad Wildungen 22-24 verloren. Das war spannender, als ich es erwartet hätte. Aber es ändert halt nichts jetzt hinten im Schmeiß weg. Es ändert halt nichts hinten in der Tabelle jetzt an den Abstiegsplätzen. Weil Göppingen verloren hat, Ketsch hat verloren, Mainz hat verloren, Buchholz Rosengarten wird heute
verlieren.
Vielleicht verlieren. Und auch. Ja, aber wenn sie gewinnen, dann ziehen sie doch vor Göppingen, oder?
Wenn sie gewinnen, haben sie 11 Punkte, sie haben und ja jetzt
Göppingen hat
und
10.
Göppingen hat sie. Dann wären sie sogar vor Göppingen, ja. Mathematisch.
Also auf dem Relegationsplatz.
Sie haben halt wirklich das absolute Ziel, noch die Liga zu halten, was man ja auch vollkommen nachvollziehen
kann. Ja, würde ich auch Buchholz mehr gönnen als Göppingen.
Ja. Ich hab nichts gegen Göppingen, aber ich habe einfach was für Buchholz Rosengarten.
Genau.
Für die Handball-Luxe Buchholz 08 Rosengarten. Einfach der geilste Name der gesamten Liga.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man sich so einen Namen überlegen kann, aber da haben wir schon
mal öfter drüber
philosophiert.
Ja, genau.
Das war einfach der Wahnsinn.
Ist der Wahnsinn. Ja, und dann lass uns nochmal trotzdem ganz kurz auf die Tabelle schauen. Wir haben es ja jetzt schon häufiger angesprochen. Hinten hat sich nicht so viel geändert. Vorne ist auch Dortmund noch.
Dortmund noch Erster.
Dortmund noch Erster. Und in der Mitte sind halt, wie gesagt, halt noch die einzelnen Mannschaften, die da schon die ganze Zeit sind eigentlich. Dennoch, es ist immer noch spannend. Es sind 30 Spiele pro Mannschaft und jetzt haben alle schon über 20. durch Corona-Fälle und so weiter verschiebt sich das halt ein bisschen. Manche haben 21, manche haben 24 schon gespielt. Und es wird ziemlich sicher auch bis zum letzten Spieltag ziemlich, ziemlich spannend bleiben.
Ich hoffe ja wirklich insgeheim, so die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre schon super cool, wenn Mainz das Wunder schaffen würde und jetzt irgendwie noch 2-3 Siege holt und dann einfach nur mal den Abstiegskampf so richtig spannend macht. Es wird... Ja. ich kann nicht hell sehen, auch wenn es ich gestern beim Kommentieren nahezu, weil ich immer, ich habe gesagt, während ich kommentiert habe, habe ich mal gesagt, Achtung, achten Sie mal gleich drauf. Mainz versucht jetzt den Angriff aufzubauen, dann wird der Arm der Schiedsrichter gehoben und dann gibt es den Konter von Dortmund und es war dann auch so. Trotzdem kann ich nicht hell sehen und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es bei Mainz nicht klappen wird.
Ja, lass uns doch mal schauen, gegen wen Mainz jetzt noch spielt als nächstes. Erstmal gegen Oldenburg und gegen Leverkusen.
Nächste Woche.
Das sind beide Spiele, die sind schwer. Also Leverkusen und Oldenburg, also Leverkusen ist Elfter. Das ist eigentlich ein Spiel, das schwer ist, das sie aber gewinnen müssen, wenn die Mainzer Dynamo jetzt noch in der Liga bleiben wollen und danach geht es gegen Bietigheim, es geht gegen die Luchse.
Für wen sind wir da?
Ja, schon für Mainz, würde ich sagen. Aber es aber das wird trotzdem nochmal interessant. Das wird vermutlich eines der interessantesten Spiele der kompletten Rückrunde.
Ja.
Ja, und dann sind wir ja auch schon dann im Mai. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Dortmund
aber kann im April schon Meister werden. Also die Saison, zumindest für die vorderen, für die Meisterschaft, kann im April schon gelaufen sein. Und Dortmund kann es dann schaffen, punktverlustfrei Meister zu werden. Jetzt aber erstmal schauen, wie sie gegen Plomberg und gegen Bietigheim performen.
Dortmund spielt gegen Plomberg, gegen Bietigheim, die Luchse spielen gegen Metzingen, wie gesagt, Leverkusen, Deckers, Ulm, Oldenburg, Halle, Neustadt, Bietigheim gegen Bensheim. Das sind jetzt alles so Spiele, wie gesagt, die sind schon interessant, aber die werden an der ganzen Tabelle vermutlich nur bedingt was ändern, an den wirklich interessanten Plätzen.
Bis auf halt, ja genau. Ja,
also
genau,
zum stimmt. Großteil zumindest.
Willst du dir mal die Nase putzen, du näselst so darum, das geht mir so auf den Sack. Oh ne, ey, das...
Das lassen wir drin.
Ey, das lassen wir drin, oder?
Ja, ja.
Ja gut, das war widerlich. Aber bei Mainz ist die Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen ja auch nochmal was ganz anderes passiert. Und zwar Elisa Burkholder hat schon den Vertrag verlängert, aber beispielsweise Carina Gangl und Sophie... Hartschock, Sophie Hartschock haben beide gesagt, dass sie nach der Saison den Verein verlassen werden. Carina Gangl wechselt zum absoluten Stadtrivalen nach Pretzenheim, die ja auch vollkommenes Potenzial haben und auch den Willen haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Ja. Ich meine, wenn du eine Trainerin hast, die vor André Fuhr fucking Borussia Dortmund trainiert hat, dann willst du auch nicht in der dritten Liga bleiben, dann willst du es in die zweite schaffen. Und für Sophie Hartschock, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, geht es in Richtung Heimat. So, ja. Sie kommt aus Lübeck, norddeutsches Licht, und will dann ihren Master in Hamburg oder Kiel machen. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall jeder nachvollziehen.
Da gibt es bestimmt auch Zweitliga- oder Drittliga-Mannschaften vom Frauen.
Du bist informiert, gell?
Nee.
Gut.
Aber von der Erstligamannschaften gibt es da ja keine.
Ja, nein,
oder?
Gibt's nicht, aber es gibt genug Zweit- und Drittligamannschaften.
Ja, eben, denke ich nämlich auch. Und ganz kurz noch der Preis für das coolste Interview der Woche.
Ist das eine neue Kategorie?
Ja, der Pokal geht an Annika Hampel.
Ja, das stimmt.
Die Dynamites, die Mainzer stellen auf Instagram, das finde ich eine sehr schöne Idee, immer mal wieder einzelne Spieler vor und interviewen die kurz. Und dann wird auch immer gefragt, was sie finden, ist das Schönste an unserer schönen Stadt Mainz. Und da kommen immer schöne Sachen. Der Strand, der Mainz-Strand, den es hier gibt, oder das Rheinufer generell, die Freundlichkeit der Leute.
Der Marktplatz,
Marktfrühstück. Und was bei Annika Ampel kam, war ja der Bahnhof. Weil außer dem Bahnhof und die Halle kennt sie überhaupt nichts in Mainz.
Ah ja gut, sie pendelt halt die ganze Zeit von Schule zu Handballhalle zu Bahnhof zurück und wieder nach Hause. Und was sie aber auch noch gesagt hat im Interview, das fand ich sehr cool, dass sie, wenn sie 1 Million Euro gewinnen würde, ganz selbstlos ihrer Mutter und ihrer Tante ein Haus am See kaufen würde. Ey, mein Stift. Und ihrem Bruder ein Auto. Ich meine, das ist schon, dann hat sie ja nur noch so eine 500.000. Ja. Damit muss natürlich dann schon jeden Pfennig umdrehen.
Es kommt drauf an, ob sie zwei Häuser, also für die Mutter eins und für die Tante eins oder für beides zusammen.
Ich glaube, das müssen wir sie mal fragen. Das sind die wichtigen Themen des Lebens.
Genau, so. Du willst noch ein bisschen Werbung machen und danach sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Folge.
Ja, aber Werbung ist nicht schlimm, zumindest in dem Fall nicht. Denn ich nutze die Zeit, um kurz in die Zukunft zu schauen und ich glaube, das freut euch alle auch. Am 15. und 16. Mai steigt nämlich das Olymp Final Four mit einem Team, mit Buchholz. Rosengarten ist da unter anderem dabei.
Stimmt.
Und dieses Spiel oder die Spiele generell werden auf Sport Deutschland, auf Sport 1 übertragen, im Free TV. Und ich fände das mega geil, wenn wir als Frauenhandball-Community.
Als Frauenhandballer.
als Frauenhandballer. wenn wir als Frauenhandballer diese Möglichkeit einfach nutzen, dass wir das Spiel im Free TV schauen können und dem Sport so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Weil man glaubt das gar nicht, wie viel das wirklich bringt, wie viel mehr Leute das schauen, wenn es im Free-TV läuft und es ist eine absolute grandiose Werbung. Am 15. Mai um 12 Uhr spielt Blomberg-Lippe gegen Rosengarten. Ich glaube, das wird richtig schwer und Blomberg-Lippe auch absoluter Favorit. Und um 14.30 Uhr spielt Metzingen gegen Bietigheim, auch am 15. Mai. Und dann am 16. Mai nehme ich das Spiel um Platz 3 und das Finale. Klar, aufgrund der aktuellen Corona-Saison-Situation steht noch nicht fest, ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden können. Aber deshalb, genau deshalb, wird es ja unter anderem auch auf Sport 1 übertragen. Und deswegen schaut da sehr, sehr gerne mal rein. Informiert euch auf hbf-info.de über die neuesten Informationen zum Turnier. Mich würde es freuen, alle anderen würde es sicherlich auch freuen. Und es wird ganz bestimmt ein hervorragendes Turnier.
So ist es.
Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die vielleicht etwas andere Folge als die letzten beiden Male, hört sehr gerne, falls es euch interessiert, nochmal in unsere Zusatzfolge rein, die ich alleine aufgenommen habe. 4,5 Minuten, um nochmal eine Erklärung abzugeben zu dem, was in der zweiten Folge passiert ist. Was da genau passiert ist, dafür müsst ihr die Folge hören.
Hört sich jetzt krasser, das war ja
etwas. Es war nicht schlimm, nein, aber bei einer Person wollte ich mich noch sehr bedanken. Und zwar bei Simon Joost. Ich werde ihm nicht sagen, dass wir das gemacht haben, sondern ich hoffe jetzt, dass er bis zum Ende mit zugehört hat. Und dann wird er mir schreiben, dass er das jetzt gehört hat. Und zwar hat er uns einen wunderbaren neuen Banner gemacht, sogar mit Effekten, der jetzt beispielsweise bei den Spielen, bei denen wir kommentieren, eingeblendet wird, wo dann steht, Harz und herzlich, der Frauenhandball-Podcast aus Mainz. So, cool, mega. Und mit richtig geilen Soundeffekten gemacht. Simon hat da echt viel Arbeit reingesteckt und er kann das so überragend. Und er macht auch generell super geile Videos und super geile Reels und GIFs. Und,
könnt ihr mal bei seinem Insta
wollte ich gerade sagen. Deswegen das vielen Dank cool. an Simon und lasst ihm sehr gerne mal Liebe auf seinem Instagram-Account da. Simon Joost. Und das war's dann auch. Jetzt habe ich mich bei allen bedankt und wir haben Werbung gemacht und ein bisschen was über Handball gesagt.
Auch ein bisschen was über Handball gesagt.
Ja. Viel Scheiße über Handball gesagt, trotzdem hoffentlich strukturiert. Wir versuchen uns von Folge zu Folge zu verbessern. Ich hoffe, das funktioniert auch.
Habt einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende noch. Und
lasst euch nicht zu sehr ärgern, das sage ich.
Genau, lasst euch nicht zu sehr ärgern. Bis dann, nächste Woche ist ja schon der nächste Podcast tatsächlich dran. Bis dahin,
Mach es gut,
gell?
Wir hören uns.
Tschüss, alle dann. Tschüss.
Auf Wiederhörnchen.
Und tschüss.